Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Hanna Sammüller-Gradl leitet als erste Frau den Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung der Landeshauptstadt München. Und ja, sie nutzt ihre einflussreiche Position als Kreisverwaltungsreferentin, um in der Landeshauptstadt mal mit Female Leadership neue Akzente zu setzen. Und wenn man ihr so auf LinkedIn folgt, spürt man sofort, dass sie sehr viel frischen Wind und Aufbruchstimmung in die öffentliche Verwaltung bringt, wie ich finde, nicht nur in München, sondern auch darüber hinaus. Sie hat die Mission, Handlungsspielräume von Kommunen zu erweitern. Das ist ja auch ein Herzensthema hier im Podcast. Ja, und mit Transparenz die Beziehung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Behörden zu stärken. Dem widmen sie sich mit sehr viel Empathie auch den Menschen, die nicht nur den klassischen Mehrheitsgruppen angehören. Und das finde ich persönlich enorm inspirierend und visionär in einem so klassisch hoheitlichen Aufgabenbereich wie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, dann mal diesen Akzent hier reinzubringen. Und ich spreche heute mit Hanna Sammüller-Gradl, wie sie ihre Herzensprojekte sozusagen aus weiblicher Sicht neu interpretiert. Die öffentliche Sicherheit für Mädchen, den Umbau der Ausländerbehörde, den Ausbau digitaler Bürgerservices sowie die Öffnung der Feuerwehr für LGBTIQ+. Herzlich willkommen bei Let's Start. Ich freue mich schon so riesig darauf, dass dieses Interview stattfindet. Danke für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, ein bisschen über meine Arbeit zu sprechen, die mir echt so sehr am Herzen liegt. Da freue ich mich echt über jedes Forum, wenn ich darüber berichten kann.
Das merkt man auch richtig. Bei LinkedIn sprudelt das über, diese gute Energie. Und für mich, ich komme ja selber aus dem Sicherheitsbereich und Sie vereinen für mich das Beste aus zwei Welten. Sie sind also eine erfahrene Verwaltungsjuristin und Sie sind Politikerin. Und ja, wie kam es denn eigentlich zu dieser sehr ungewöhnlichen Mischung und wie nutzen Sie diese doppelte Kompetenz, diese doppelte Superpower?
Das ist ganz, ganz früh in meinem Leben begründet. Und zwar hatte ich echt so ein Schlüsselerlebnis. Ich war 15 Jahre alt und war Vorsitzende vom Jugendbeirat in Landsberg am Lech. Also das ist das Örtchen, wo ich aufgewachsen bin. Und da kam die Forderung von den Jugendlichen, oh, sie hätten so gerne einen Skatepark. Und dann bin ich in meiner Naivität, die man mit 15 so hat, zu dem Verwaltungsmitarbeiter gegangen und habe dem gesagt, ja, ich bin die Vorsitzende vom Jugendbeirat und wir wollen hier einen Skatepark und was können wir denn da machen? Und dann hat er uns beraten, was man da so machen kann und wie man da die Gelder beantragt. Und ich werde es nie vergessen, diesen Tag, an dem ich irgendwie ein Jahr später auf diesem Skatepark stehe. Und es ist wirklich der Skatepark da und es sind da irgendwie Rampen und der wird irgendwie eingeweiht und man kann diese Rampen anfassen und man kann hören, wie die Leute drauf fahren und man kann es natürlich sehen. Das war für mich echt so ein Schlüsselmoment, wo man eine Vorstellung, einen Wunsch hat, einen Bedarf von Menschen hat und auf einmal ist es halt wirklich da. Und da in dem Moment, glaube ich, habe ich beschlossen, dass ich genau das machen will und zwar die Welt für Menschen wirklich besser machen. Also wirklich so besser machen, dass man sehen kann und spüren kann und hören kann und dass es dann wirklich da ist. Und ich glaube, das ist das, was mich jetzt genau dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, dass tatsächlich mir das so geblieben ist. Also auch wenn das naiv klingt oder albern klingt, aber immer diese Vorstellung, dass das, was ich hier mache, wofür ich irgendwie ja 10 bis 12 Stunden pro Tag ackere, dass das wirklich was ist, wo Menschen davon profitieren und wo Menschen, die vorher einfach nur ein Bedürfnis hatten, jetzt eine Lösung haben. Das macht mich echt glücklich. Das ist das, was für mich Selbstwirksamkeit ist.
Das merkt man auch. Selbstwirksamkeit ist ein tolles Stichwort. Das verbinden viele Menschen jetzt nicht zwingend mit Verwaltungsjuristen. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde schon, wenn man so ein Jura kennt und auch wenn ich das jetzt gar nicht so aktiv in meinem Beruf nutze, aber man kennt einfach die Hebel, an denen man drücken und ziehen muss. Und das ist schon sehr, sehr gut, wenn man da diese Kombination hat aus diesem visionär Machenden und dann aber auch die Regeln verstehen. Wie empfinden Sie das mit dem juristischen Teil Ihrer Persönlichkeit?
Ja, also ich glaube, was dieser juristische Teil der Persönlichkeit ist halt für mich sehr viel Struktur und einfach diese Struktur hilft mir in meinem Arbeitsalltag auch so generell ganz viel, ja, dass nicht, wie das im Sicherheitsbereich oft ist, es strömen 1 Million Sachen auf einen ein, ja, stellen Sie sich sowas wie die Wiesn vor, also das Oktoberfest, wie viele Sicherheitsaspekte es da irgendwie zu beleuchten gibt. Und wenn ich da nicht strukturiert vorgehe und sage, okay, das eine ist jetzt verkehrliche Sicherheit, das andere ist polizeiliche Arbeit, das dritte ist jetzt was, wo man eine Verordnung erlassen muss, das fünfte ist was, was die Ordnerinnendienste angeht. Und das ist das, was mich an diesem juristischen Denken, was ich im Studium eben gelernt habe, was mir da so weiterhilft. Also wirklich, auch wenn das spießig klingt und auch wenn das Bürgerinnen und Bürger häufig dann so als wegschieben und als, ja, da bin ich aber nicht für zuständig irgendwie empfinden, dass in meinem Kopf es immer klar ist, wer ist für welche Frage zuständig.
Ich bin so dankbar, dass Sie das sagen. Also nicht, dass ich jetzt finde, dass Juristen die größten kreativen Köpfe sind und es braucht wirklich beides auch im Team, aber es wird ja viel Juristen-Bashing betrieben. Und ich habe seinerzeit Jura auch studiert, weil ich sagte, ich brauche irgendwie ein Korsett für meinen Kopf. Also damit meine Gedanken nicht den ganzen Tag herumfliegen. Und ich sehe das genauso wie Sie und manchmal vermisse ich tatsächlich auch diese Struktur. Deswegen komme ich nochmal darauf zurück. Sie verbinden für mich das Beste aus zwei Welten, nämlich diese Vision, dieser Elan, Gutes zu tun, Selbstwirksamkeit auch zu entfalten und zu geben und auch ja, diese Struktur vorzugeben. Das finde ich, merkt man ganz, ganz stark, wenn Sie arbeiten und Sie haben ja auch wirklich sehr viel Erfolg damit. Also Sie gewinnen Preise und räumen richtig auf. Also es ist wirklich eine Freude, Ihnen da zuzuschauen. Ich empfehle jedem wirklich den LinkedIn-Account von Hanna Sammüller-Gradl mal zu checken und ihr zu folgen. Und Sie sind die erste Frau auf dieser Position der Kreisverwaltungsreferentin. Das hört sich ja fast ein bisschen bescheiden an. Ich sage mal, Innenministerin von München. Die feministische Perspektive, die spielt ja für das Thema Sicherheit bei Ihnen eine ganz wichtige Rolle. Und das ist wieder etwas, wo Sie zwei Dinge miteinander verbinden, wo man normalerweise sagt, feministische Innenpolitik. Wie kann denn das eigentlich gelebt werden? Also wie kann man eine Stadt, wenn es um das Thema Sicherheit geht, aus weiblicher Perspektive neu denken? Und wie ist da die Wahrnehmung zwischen den verschiedenen Geschlechtern? Das würde mich sehr interessieren.
Ja, also es ist wirklich ein ganz, ganz großer und ganz wichtiger Aspekt. Also ich glaube, das war auch echt die phänomenale Besonderheit, dass wirklich jetzt eine Frau für das Thema Sicherheit in München zuständig ist. Und noch dazu, das kann ich über mich auch sagen, also ich bin jetzt nicht einfach Frau und mache mir da keine weiteren Gedanken drüber, sondern ich bin Feministin schon ganz lange und habe mich da sehr lange und sehr intensiv damit beschäftigt, was das bedeutet, eben mit welchen besonderen Herausforderungen einfach Frauen in dieser Welt zu leben haben, die in vielen Bereichen einfach doch patriarchal geprägt ist und wie das unser Leben negativ beeinflusst. Und dann eben auch für mich immer die Frage, wie kann ich es besser machen für Frauen? Die feministische Perspektive, also wirklich einen Blick zu richten auf was für besondere Herausforderungen haben Frauen, was Sicherheit angeht, da fällt einem sofort für München das Thema subjektive Sicherheit ein. Denn es stimmt, München ist objektiv die sicherste Großstadt Deutschlands seit vielen Jahrzehnten. Und trotzdem würden viele Frauen von sich selbst sagen, naja, abends durch einen dunklen Park gehen, möchte ich einfach nicht. Und das schränkt sie in ihrem Leben ein, auch wenn sie vielleicht objektiv und von der Wahrscheinlichkeitsrechnung gar nicht viel zu befürchten hätten. Wahrscheinlich würden sie durch den Park gehen, wäre von der Wahrscheinlichkeit her sicherer, als mit dem Auto zu fahren, wenn man einen Unfall baut oder ähnliches. Aber das ändert ja nichts, dass das subjektive Gefühl ein anderes ist und dass ich mich aufgrund dieses subjektiven Gefühls in meinem Leben einschränke und dann zum Beispiel als Frau, also gar nicht nur als junge Frau, sondern auch als ältere Frau, abends nicht mehr weggehe, wenn ich dann alleine irgendwie heimkommen muss, einfach weil ich Angst habe. Und das ist dann was, wo feministische Sicherheitspolitik ansetzt, die sich nicht nur an objektiven Zahlen aufhängt, sondern sich reindenkt, Frauen ernst nimmt und ihre Befürchtungen ernst nimmt. Und Punkte, die wir da zum Beispiel eben eingeführt haben, ist der Frauen-Nachttaxi-Gutschein. Gibt es eben in München, können Frauen sich abholen, 10-Euro-Gutschein und können dann so eine Taxifahrt nach Hause subventionieren lassen, ja, weil dann fühlen sie sich nicht in irgendeiner Art und Weise beschränkt, wenn sie abends ausgehen, weil sie eben sicherer mit dem Taxi nach Hause fahren können. Aber natürlich betrifft das auch Aspekte für Frauen in ganz besonders schwierigen Lebenslagen. Also das darf man ja auch nie vergessen, dass es hört ja nicht beim Frausein auf, sondern viele Frauen sind noch in zusätzlich vulnerablen Situationen. Also denken Sie an Schwangerschaftsabbruch, an die, wird ja häufig so genannt, Gehwegberatung. Ich nenne das Gehwegbelästigung. Also wenn Aktivistinnen und Aktivisten Frauen ansprechen, die auf dem Weg sind zu einem Beratungsgespräch für einen Schwangerschaftsabbruch oder für den Schwangerschaftsabbruch. Also da haben wir uns auch dran gesetzt und geschaut, wie kann ich diese Gehwegbelästigung, soweit es irgendwie mit dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit oder Meinungsfreiheit vereinbar ist, wie kann ich das eindämmen? Wie kann ich da zum Beispiel einen Ordnungswidrigkeitstatbestand einfordern und dann einen Platzverweis erteilen? Oder was ist mit Frauen, die in der Prostitution tätig sind? Also das sind Frauen, die zusätzlich zu dem Aspekt, dass sie Frau sind, noch weiteren Gefahren ausgesetzt sind. Also da haben wir auch natürlich bei uns arbeiten wir ganz eng zusammen mit Beratungsstellen für Zwangsprostitution, aber eben auch Beratungsstellen für Personen, die in der Prostitution arbeiten, um bei der Prostitutionsberatung herauszufinden, wie kann ich denn Frauen in dieser ganz besonderen Lebenssituation weiterhelfen. Also um das abschließend zu sagen, feministische Sicherheitspolitik heißt ja, den Blick auf Frauen richten, Frauen und ihre Ängste und Bedürfnisse ernst nehmen und sich aber auch weiter überlegen, was für zusätzliche Aspekte können noch auf eine Frau einprasseln, die ihr Leben schwerer machen.
Das finde ich ganz, ganz toll. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie darüber Gedanken gemacht und fühle mich selber gerade ein bisschen dabei ertappt, dass ich das so für ganz normal gehalten habe, dass ich Angst habe, nachts in den Park zu gehen und dass sich natürlich niemand im Staat sowieso nicht darüber Gedanken macht, wie ich mich dabei fühle. Und diese sehr sensible Blickrichtung, ich meine, natürlich erfüllen Sie Ihren Aufgabenkatalog, ne, Oktoberfest und das, was eh gemacht werden muss, das ist ja klar, ja. Aber es geht eben darum, auch sensibel zu schauen, so weitere Aspekte im Wohlfühlen in einer Stadt zu beleuchten und das gefällt mir ausgesprochen gut. Sie begegnen ja auch Minderheitsgruppen mit dieser Sensibilität und da gehören ja natürlich auch Männer dazu. Also insgesamt diese Sensibilität an den Tag zu legen und zu fragen, was bedeutet denn Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger jetzt unabhängig davon, welches Geschlecht es ist.
Ich glaube, das ist Kern von unserer aller Arbeit, eben sich auf die Person zu fokussieren, für die wir diese Arbeit machen und diese Personen ernst zu nehmen und diesen Personen zuzuhören. Und eben gerade nicht von sich auf andere schließen. Den Erfahrungsschatz, den ich in meine Arbeit mitbringe, der ist schön und gut, aber der hat gar nichts damit zu tun, mit dem Erfahrungsschatz, den zum Beispiel jemand mitbringt, der Geflüchteter ist und hier ankommt und die Sprache nicht kann und dem jetzt weitergeholfen werden muss. Der hat nichts mit dem Erfahrungsschatz zu tun, mit jemandem, der beispielsweise in der queeren Szene ist und die Erfahrung gemacht hat in der Vergangenheit, dass er mit dem Kreisverwaltungsreferat schlechte Erfahrungen gemacht hat, wenn er zum Beispiel ein Gewerbe anmelden wollte. Ich muss diese Menschen ernst nehmen. Und mir hat mal jemand im Führungscoaching gesagt, naja, wenn man Führungskraft sein will, dann muss man Menschen schon sehr lieben. Und mein Vorteil ist, glaube ich, ich liebe Menschen wirklich sehr und ich höre diese Geschichten auch sehr gerne und ich finde es unheimlich spannend und bereichernd zu hören, was jeder Einzelne von uns mitbringt, wenn er die Behörde betritt und wenn er da zum ersten Mal mit uns in Kontakt kommt. Gilt aber auch für die Mitarbeitenden. Also das finde ich auch, ich habe ja auch die Feuerwehr. Bei mir, da muss man sich auch ganz schnell von befreien, dass irgendwie Feuerwehrleute halt immer nur die Helden sind, die kommen und retten und schon wieder beim nächsten Einsatz sind. Also sich da die Zeit zu nehmen, zuzuhören, was das mit Menschen macht, wenn sie tagtäglich in einem anstrengenden 24-Stunden-Dienst ja wirklich mit Leben und Tod konfrontiert sind, wie sie sich darüber austauschen, wie sie sich ihre Wege gesucht haben, das loszuwerden und was deren Bedarfe sind, da hinzuhören und irgendwie reinzuhorchen, was diese Menschen brauchen, damit sie daran nicht kaputt gehen und den Job auch weitermachen können. Das finde ich eine ganz hochrelevante Aufgabe in unserem Bereich.
Wirklich, ich höre Ihnen so gerne zu. Ich hänge quasi an Ihren Lippen, weil ich finde gerade, dass, also wenn ich jetzt Bürgerin oder Bürger wäre, dann würde ich, und da würde ich mich interessieren, wie ist denn da so das Feedback auf Ihre Art von Politik? Das sind doch genau Politiker, wie wir uns sie wünschen. Nämlich die nicht nur nach, ne, es geht ja nicht auch in der Verwaltung, wenn sie in der Verwaltung tätig sind, die nicht nur die üblichen Vorgänge bearbeiten. die wir ja sowieso bearbeiten müssen, sondern darüber hinausschauen, was fehlt denn da noch? Und diese Räume, die sie aufmachen durch das Zuhören, das ist ja auch erwiesen, dass das eine Nähebeziehung schafft zu Menschen. Wie ist denn da so das Feedback aus der Bürgerschaft von München?
Ich höre schon aus ganz vielen Bereichen, queeren Szene beispielsweise oder aus Frauenverbänden oder eben auch von Migrationsverbänden, bekommen wir schon Feedback, dass sie merken, dass sich was ändert, also dass sich was an dieser Vorstellung stark verändert, dass es so ein Über-Unterordnungsverhältnis gibt zwischen der Behörde zu den Bürgerinnen und Bürgern und dass man viel mehr auf Augenhöhe kommt. Was ich eben auch immer versuche, da darzustellen, und da bin ich auch ganz froh, dass das immer mehr durchdringt, ist, natürlich halte ich mich an geltendes Recht, das ist überhaupt gar keine Fragestellung. Und dass ich aber erkläre, dass ich den Bürgerinnen und Bürgern erkläre, so gut es eben möglich ist, und da nutze ich eben Social Media und Chatbots und Anfragen und Feedback-Management, zu erklären, warum wir so entscheiden, wie wir eben entscheiden müssen, damit es nicht auf die Bürgerinnen und Bürger wirkt wie, mein Gott, das war halt Behördenwillkür, sondern dass man erklärt, was dahinter steht. Und das ist häufig ein Feedback, das ich bekomme, dass viele Leute sagen, okay, so ist es und so sind die Zusammenhänge und okay, dann hat diese Abwägung so und so Sinn gemacht. Das ist immer wieder schön, wenn man so Aha-Momente produziert. Auch gerade, um eben diese Abwägung darzustellen, weil jede und jeder Einzelne, der einen Antrag stellt auf, weiß ich nicht, sagen wir mal eine Freischankfläche oder eine Veranstaltung, der sieht natürlich seine eigenen Bedarfe. Und ich als Behörde muss ja aber alle Bedarfe abdecken, auch die von den Anwohnerinnen und Anwohnern und die von den Leuten, die an dem Gehweg noch vorbeigehen wollen mit dem Kinderwagen und von der Müllabfuhr und von der anderen Veranstaltung, die da zu dem gleichen Zeitpunkt irgendwie sein möchte. Und so treffe ich als Behörde meine Abwägung. Und man darf das ja niemandem vorwerfen, dass er erstmal nur in seiner eigenen Bubble schwimmt. Und finde ich aber immer wieder erstaunlich zu sehen, dass wenn man den Leuten erklärt, ja, da spielen aber einfach noch andere Aspekte mit rein, die du jetzt nicht sehen konntest, was auch nichts macht, aber die einfach nur mal da sind, dass dann ganz oft Verständnis da ist und eben kein Ärger und kein Verdruss.
Also Sie moderieren auch im Grunde genommen ein bisschen die Interessen, die widerstreitenden Interessen und erklären ein bisschen die Seite auch der anderen. Das ist auch übrigens etwas, was vielleicht auch wenig gemacht wird in der Politik, was wirklich auch für Sie spricht, dass Sie das tun, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, weil das kostet ja auch Zeit. Und Sie sagten gerade, Sie lieben Menschen und Sie lieben Dinge in Ordnung zu bringen auch oder Dinge einfach in die Welt zu bringen, die Leute glücklich machen. Und wenn Sie diese Motivation an den Tag legen, und normalerweise wird das aber so nicht gehandhabt, weil wir einfach so in unserem Verwaltungshamsterrad drin sind, und es wird ja auch zu Recht moniert von Bürgerinnen und Bürgern, dass wir das nicht tun, und Sie tun das aber. Wie äußert sich das jetzt zum Beispiel auf den Aspekt Bürgerservice? Das ist ja auch etwas, was Ihnen sehr am Herzen liegt.
Ja, genau. Also Bürgerinnen und Bürgerservice, das ist Hauptaufgabe Nummer eins. Und das habe ich mir so als Ziel gesteckt, dass mir völlig klar ist, dass Bürgerinnen und Bürger nicht ins Kreisverwaltungsreferat kommen, weil es da gerade so schön ist oder weil es da so guten Kaffee gibt, sondern die kommen dahin, weil sie dahin müssen. Das heißt, ich brauche das nicht anders erwarten, als dass die da erstmal keine Lust drauf haben. Und jetzt ist es aber meine Aufgabe, ihnen diesen Zwangsbesuch, den sie da irgendwie abstatten müssen, so angenehm wie möglich zu machen. Und da haben wir einfach ganz, ganz viele Konzepte. Also wir haben unsere Gebäude wirklich komplett umgebaut, arbeiten mit Online-Terminvereinbarungen, müssen natürlich auch immer schauen, dass immer genug Termine da sind, dass die Leute nicht frustriert sind. Wir haben auch Möglichkeiten im Eilfall, dass die Leute an den Infoschalter gehen und sagen, oh, ich brauche es jetzt aber ganz eilig. Da muss mir auch geholfen werden. Wir schauen, dass es wirklich übersichtlich ist, dass die Leute nicht in dem Gebäude rumirren und keine Ahnung haben, wer jetzt irgendwie für sie zuständig ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir dann auch gleich beim Umbau alle mitgedacht haben. Also wir haben die Toilette für alle, natürlich gerade im Standesamtsbereich, wo Personen naturgemäß aufschlagen, die sich jetzt keinem Geschlecht zuordnen lassen wollen. Wir haben Stillräume eingerichtet, wir haben natürlich auch für alles barrierefrei gestaltet, wir haben geschaut, dass alles in Brailleschrift dasteht, und wenn man mal ins Kreisverwaltungsreferat vorbeischauen will, dann sieht man es auch. Also wir haben auch extra so Aufkleber an die Wand gemacht, wo wirklich eine bunte Gesellschaft abgebildet ist, eben nicht der 0815 sag ich mal, kaukasische Mann, der da entlang schreitet, sondern wir haben eben auch das lesbische Paar mit Kind, das da als Wandaufkleber entlang flaniert. Und was wir aber auch gleichzeitig machen, oder ja, wirklich nicht nur gleichzeitig, sondern wir schauen tatsächlich, dass wir da die Nase vorn haben, und das sind ja auch die Preise, die wir da immer wieder abräumen, dass wir bei der Digitalisierung mit Riesenschritten vorangehen. Denn Digitalisierung ist ein Win-Win-Win-Geschäft, so sage ich es immer. Denn erstens müssen ja erstmal die Prozesse angeschaut werden. Es ist einfach eine sehr gute Gelegenheit, die Prozesse anzuschauen, die Prozesse zu verschlanken oder die Prozesse auch erstmal abzubilden. Was passiert da eigentlich? Also die Arbeit, die ja seit Jahrzehnten gemacht wurde, mal genau zu clustern, sich vor Augen zu führen, was passiert danach was, und kann ich dann nicht irgendwie was einfacher machen? Und dann, wenn wir im Bereich der Digitalisierung sind, dann ist es zum einen natürlich für die Bürgerinnen und Bürger sehr viel angenehmer, wenn sie das zu Hause machen können. Vielleicht auch, die sich dann einfacher tun, wenn sie ein Übersetzungstool anwenden können, eben nicht im Gespräch sich da sofort irgendwie einfinden müssen in eine andere Sprache. Das hören wir auch immer wieder als Feedback. Und natürlich ist es für uns als Verwaltung auch ein unendlicher Vorteil, wenn die Sachen schon digital reinkommen und wir nicht anfangen müssen, die einzuscannen, vielleicht abzutippen, da nochmal drei Rechtschreibfehler reinzumachen oder einen Zahlendreher oder sonst was. Und die Ressource, die wir haben, sind ja unsere Mitarbeitenden, und dass wir diese Ressource darauf konzentrieren können, wichtige Entscheidungen zu treffen, ja, und eben nicht irgendwie was abtippen zu müssen, was eben einfach digital auch viel einfacher möglich ist.
Das hört sich wirklich toll an. Also ich komme gerne mal vorbei und schaue mir das an und mache ein paar Fotos für euch. Dann können wir euch das mal, oder vielleicht schickt sie auch irgendwie was mit und wir können das mal anhängen. Würde mich sehr interessieren. Nun weiß ich, weil ich auch als Coach in Verwaltung, also in Kommunen viel unterwegs bin und auch aus meiner Tätigkeit im Bund weiß ich, dass Kommunen und Städte es gar nicht so einfach haben in der Digitalisierung. Viel wird doch von oben irgendwie aufgepfropft oder man hängt von anderen ab, vom Bund ab, auch von den Ländern. Man ist gar nicht so wahnsinnig frei, Dinge zu nutzen. Und ich merke aber immer wieder, dass Kommunen durchaus die Möglichkeit haben, hier Handlungsspielräume auch für sich zu eröffnen, für die Bürgerinnen und Bürger und sich ein bisschen frei zu schwimmen und voranzugehen und eben nicht zu warten, bis alle anderen auch mal so weit sind, bis wir alle gemeinsam, alle 16 plus der Bund gemeinsam sagen, ja, so machen wir es, sondern dass man sagt, okay, wir nehmen das ganze Heft schon mal in die Hand und legen schon mal los. Das ist ja auch eines Ihrer Steckenpferde, solche Handlungsspielräume für die Stadt München freizusetzen. Da würde mich interessieren, wie Sie das machen und wie auch die Einwohner der Stadt davon profitieren.
Also wir haben in München, das finde ich wirklich an der Struktur einfach sehr gut. Ich glaube, dass das schon Best Practice sein kann, auch für andere Städte. Wir haben ein eigenes Referat, das sich um die IT kümmert. Und mit dem arbeiten wir als das Bürger-Bürgerinnen-Referat einfach ganz eng Hand in Hand. Also da gibt es einen ganz engen Austausch. Und so können wir alle unsere Bedarfe erstmal irgendwie gut formulieren, wissen auch, wie das IT-Referat, wie das bei uns heißt, es eben braucht in der Formulierung, dass sie die Anforderungen wirklich kennen, um dann kreativ nach einer Lösung zu finden. Und die Freiräume, die wir für uns gefunden haben, haben ganz viel mit Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern zu tun. Also ich kann das Fachverfahren, kann ich bei vielen Themen einfach leider nicht beschleunigen, weil, wie gesagt, es ist vorgegeben und da muss ich dann ewig warten, und es frustrierend. Aber was ich machen kann, ist zum Beispiel einen Chatbot einzurichten für Bürgerinnen und Bürger. Oder ich kann den Antragsmanager so gestalten, dass er wirklich niederschwellig ist und mit einfachen Klicks die Bürgerinnen und Bürger durchführt. Und was ich natürlich auch machen kann, ist, dass ich alle Arten von Kommunikationswegen nutze, um Bürgerinnen und Bürger auch darauf hinzuweisen, was es schon für digitale Services gibt. Also wir haben im Kreisverwaltungsreferat jetzt an die 200 digitalen Services und stellen aber immer wieder fest, die werden gar nicht so oft abgerufen. Also ist den Bürgerinnen und Bürgern gar nicht klar, wie einfach das inzwischen ist, diese Services zu nutzen und da dann auch nochmal wirklich Geld reinzustecken, irgendwie in eine spannende Kampagne und ganz aktiv Werbung für zu machen. Was uns da hilft, auch natürlich bei der Politik, weil es ist immer ein bisschen ein Anfangsinvest natürlich da in Digitalisierung, immer wieder zu sagen, was man sich dadurch spart. Also immer wieder konkret auszurechnen, wie viele Personalstunden kann ich dadurch einsparen, indem ich diesen Prozess digitalisiere. Ja, und das ist einfach immer ganz schön, weil die Wahlen sind ja auch bei uns und da konnten wir das irgendwie ganz schön aufschlüsseln und dann ist natürlich auch die Bereitschaft immer größer, beispielsweise beim Stadtrat da auch wirklich Geld zu investieren in Digitalisierung, weil sich es ja auf lange Sicht auszahlt. Was ich auch für ganz relevant halte, und da muss ich mich so ein bisschen an die eigene Nase packen, weil ich ja sehr den Fokus immer richte, was ist für Bürgerinnen und Bürger am angenehmsten. Ich weiß, dass Digitalisierung auch für meine Mitarbeitenden das Leben leichter macht, nur das muss ich denen auch erklären, natürlich. Und so viel Arbeit, wie ich reinstecke, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, warum Digitalisierung ihr Leben leichter macht, die Zeit muss und möchte ich mir auch nehmen, das meinen Mitarbeitenden zu erklären. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr extra einen Digitag gemacht, haben das KVR einen Tag zugemacht und haben alle Mitarbeitenden eingeladen, sich darüber zu informieren, was für neue digitale Services es gibt und warum das ihr Leben als Mitarbeitende einfacher macht. Und das hat total gut eingeschlagen, ja, weil natürlich Mitarbeitende in so einem bürgerintensiven Referat, die haben ohnehin den Kopf voll, die haben ganz viel Kundinnen- und Kundenkontakt. Alles, was da neu kommt und was ein neuer Prozess ist, löst erstmal Angst aus, Panik aus und vielleicht auch die Angst, dass es komplizierter wird. Und sich einfach mal einen Tag Zeit zu nehmen und ihnen zu erklären, ja, auch für dich ist es jetzt ein zeitlicher Anfangsinvest, bis du in dem neuen Programm drin bist, aber dann macht es das Leben für dich leichter. Das fand ich auch ganz, ganz wichtig, eben den Mitarbeitenden zu sagen, erstens, wie wichtig sie bei diesem Prozess sind und dass es aber auch für sie wirklich einen Benefit darstellt.
Sie denken wirklich an alle, oder? Ja, das ist so wichtig, weil es wird immer wieder vergessen, wenn die eigenen Mitarbeiter das nicht vertreten können, wie sollen sie es denn nach außen irgendwie ausstrahlen? Das geht ja gar nicht. Und ich merke das selber auch bei uns, da werden neue Tools eingeführt, keiner kennt sie. Deswegen Digitag highlighte ich jetzt hier einfach nochmal, weil es ist wirklich ein super easy Hack für Behörden. Egal, gibt's auch, kann man auch im Bund machen, kleiner Sidekick an meine Kollegen im Bund, kann man auch im Bund machen, um die eigenen Mitarbeiter mal mitzunehmen. Das ist total wichtig. Weil dann werden wir insgesamt viel schneller und ja, finde ich großartig. An diesem IT-Referat, das Sie gesagt haben, da merkt man wieder die Juristin, ne? Da gibt es ein Kästchen und das ist so wichtig, das ist zuständig. Und wenn man nämlich sich nur eine Idee ausdenkt und da gibt es aber dieses Kästchen, ist da ist keiner, der irgendwie diese Aufgabe übernimmt, dann bleibt es halt leider bei der Idee und das ist halt die berühmte Umsetzung, dass man dieses Kästchen schafft. Ich wollte gerne noch mal auf eine andere Sache zukommen, was Ihnen auch sehr am Herzen liegt. Und zwar haben Sie Ihre Ausländerbehörde umgestaltet. Wie darf man sich das vorstellen?
Ich glaube, wenn ich hier mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Kommunen spreche, die wissen, dass einfach die Ausländerbehörden eine Riesenherausforderung sind. Und ich kann für die Landeshauptstadt München sprechen. Bei uns haben 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner ungefähr keinen deutschen Pass und sind somit in unterschiedlicher Art und Weise Kundinnen und Kunden unserer Ausländerbehörde. Und das wissen Sie selbst, in wie vielen Funktionen wir da als Ausländerbehörde tätig sein müssen. Das ist natürlich einerseits der Aufenthalt, das ist aber eben auch der Arbeitsplatzwechsel oder die Gestattung, ausreisen zu dürfen. Also es muss ständig mit diesen Bürgerinnen und Bürgern aufgrund der Gesetzeslage kommuniziert werden, Rückmeldung gegeben werden und ja, die Personalausstattung ist, wie sie ist. Und wir haben irgendwann auch festgestellt, und das war für mich so der Grund, dann zu sagen, okay, jetzt muss der große Wurf her. Wir können dieses Meer an Herausforderungen, was da kommt, nicht mehr einfach durch mehr Personalforderungen zuschütten. Jetzt sind wir in München eh in der glücklichen Lage, dass wir nicht wie andere Kommunen wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, sondern wir haben schon immer Stellenzuschaltungen bekommen. So ist es nicht. Nur die muss ich auch erstmal besetzen können. Und die Leute müssen auch erstmal eingearbeitet werden. Und das war für mich ersichtlich, das kann nicht unendlich so weitergehen, dass ich jedes Loch einfach immer mit noch mehr Personal zuschütte. Und dann haben wir wirklich irgendwann den großen Wurf gewagt und gesagt, nee, okay. Also jetzt ist es dann echt an der Zeit, die Prozesse zu verschlanken, wirklich die Rückstände mal aufzuarbeiten, uns einen Weg zu überlegen, wie die Kundinnen und Kunden leicht mit der Ausländerbehörde kommunizieren können und auch das dann auszudrücken, was wir sein wollen. Und das ist so die Linie unseres Hauses. Da bin ich so dankbar und so glücklich, dass es in unserem Haus so gelebt wird. Unsere Linie des Hauses ist, wir sind eine Behörde mit Willkommenskultur. Wir möchten, dass sich die Menschen, die hier ankommen, willkommen fühlen, auch wenn sie eben keinen deutschen Pass haben oder noch keinen deutschen Pass haben. Weil ich eben auch gemerkt habe, dass die Mitarbeitenden das wirklich drin haben, ja, diesen Willkommensgedanken, und wir wollen helfen und wir wollen für die Menschen da sein, haben wir das in unserem Projekt, das heißt Zukunft Ausländerbehörde gestalten, wirklich in die Hand der Mitarbeitenden gegeben. Und das war, glaube ich, echt ein revolutionärer Akt, dass wir nicht von oben herab irgendwie mit einer Untersuchung oder so uns überlegt haben, was könnte da jetzt besser oder anders strukturiert werden, sondern wir haben unterschiedliche Cluster gebildet, eben Themen wie Rückstände aufarbeiten oder neues Einbürgerungsrecht oder Zugangssituation oder Notfallschalter oder Visum beantragen etc. etc. Und dann haben wir es aber in die Hände der Mitarbeitenden gelegt, zu sagen, ihr wisst es doch am allerbesten, denkt ihr euch was aus. Und das ist wie ein Feuerwerk aufgegangen. Also wenn Sie die Mitarbeitenden sehen, die in diesem Projekt mitmachen, die strahlen und die sprudeln vor Ideen und sind so glücklich, dass auch viele Sachen, die sie sich in der Vergangenheit schon überlegt hatten, jetzt echt umgesetzt werden. Und das, also ich kann das immer gar nicht fassen, wie Leute, die ja ohnehin sehr belastet sind, in der Ausländerbehörde zu arbeiten, ist ganz schwierig, weil es einfach Massenparteiverkehr ist, der eben mit Leuten natürlich auch ist, die jetzt nicht unbedingt muttersprachlich Deutsch können oder super gut Englisch können und die nebenbei aber auch noch so viel voranbringen. Und ein Aspekt war, dass wir eben diesem Willkommensgedanken auch Ausdruck verleihen wollten, und da konnten die Mitarbeitenden eben abstimmen, selbst wie die Ausländerbehörde künftig heißen soll, und sie heißt jetzt Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung.
Wow. Wow, einfach nur unglaublich. Ich suche schon die ganze Zeit nach so einem Best-Practice-Beispiel, wo man das wirklich mal in einem größeren Feldversuch probiert, wie das ist, wenn die Ideen tatsächlich aus der eigenen Belegschaft kommen, weil es total gut funktioniert. Also ich mache das ja selber in den Coachings auch so, dass wir immer alles selber entwickeln. Das wird nicht von oben oder so oder irgendwie aus nach dem Lehrbuch. Und ich suche schon die ganze Zeit nach so einem Praxisbeispiel, wo das gelebt wird. Das finde ich so großartig. Also wenn jemand hier bitte zuhört, guckt euch dieses Beispiel gut an, weil das löst ganz viel, und auch, dass sie dem Personalengpass damit begegnen und auch dem finanziellen Engpass. Ich meine, das spart auch unglaublich viel Geld. Also selbst wenn man sich vielleicht Hilfe holt von außen, um diesen Prozess aufzusetzen, ist doch die Durchführung des Prozesses viel einfacher, als wenn man eine Strategieagentur oder sonst jemanden da dran setzt. Das kostet nämlich richtig Geld, und das ist auch günstiger, oder? Täusche ich mich?
Ja, natürlich. Also es ist wesentlich günstiger. Vor allem erspare ich mir ja die ganze Zeit, die jemand Externes irgendwie versuchen muss, da einzusteigen. Also gerade das Migrationsrecht, das ändert sich quasi täglich, das ist keine Übertreibung. Wer jetzt genau welche Behörde, ob das jetzt die Landesbehörde ist oder die Bundesbehörde, wer jetzt für was zuständig ist, es ändert sich permanent. Jemand, der schon lange und vertieft in einer Ausländerbehörde arbeitet, der weiß es und der hat es drauf. Jemanden von extern da erstmal draufschauen zu lassen, wie die Zusammenhänge sind, dann eben zum Beispiel auch wieder mit dem Jobcenter oder mit der AGE oder den Sicherheitsbehörden, das braucht so lange, dass es einfach zum einen natürlich schneller und einfacher ist, aber für mich geht es da auch ganz viel wieder um die Frage von Selbstwirksamkeit. Also den Mitarbeitenden zu begegnen und zu sagen, ihr wisst es am besten, bringt eure Ideen ein und seht sie nachher umgesetzt. Also ich freue mich so, wenn die Mitarbeitenden dieses Erlebnis haben, das ich damals mit 15 hatte, wenn sie sagen, hey, ich hatte diese Idee, dass wir unsere Rückstände so abbauen, indem jeder Mitarbeitende täglich irgendwie 2 X-Mails anklickt, und jetzt ist es da und jetzt sehe ich, wie dieser Berg kleiner wird. Oder ich hatte die Idee, wie man eben den Menschen hilft, die einfach ganz dringend jetzt im Notfalltermin irgendwie die Genehmigung für einen Arbeitgeberwechsel brauchen, und jetzt sehe ich, wie die Leute zum Schnellschalter gehen können und das bekommen. Oder ich hatte jahrelang irgendwie mit Kliniken und Pflegekräften zu tun, und wie ist das mit der Ausbildungsanerkennung? Und jetzt gibt es eine Fastlane-Pflege, und auf einmal kommt das positive Feedback rein von Kliniken und eben Pflegeheimen, die sagen, wow, das funktioniert richtig gut bei euch. Und dieses Erlebnis zu schaffen für die Mitarbeitenden, weil sie es selber einfach kreiert haben, das finde ich, ist eigentlich der größte Gewinn an dem Projekt.
Total. Also es ist ja auch neurowissenschaftlich belegt, dass wenn man die eigene Kreativität entfalten kann, indem man seinen Arbeitsplatz mitgestaltet, dass dann das ist das beste Mittel gegen Bore-out, Burnout, gegen alle Krankheiten, die wir ja auch viel in der Verwaltung haben, weil eben wir gezwungen sind, in Vorgänge reinzugehen, die teilweise nicht als sinnstiftend empfunden werden. Wenn also Missstände immer wieder wiederholt werden und niemand kümmert sich darum, dass man sie absetzt, dann führt das eben in diese Spirale. Da gibt es leider sehr wenig Zahlen dazu aus dem öffentlichen Dienst, aber wenn man im öffentlichen Dienst arbeitet, kriegt man das mit und das ist wirklich eins der wirksamsten Mittel dafür. Und also ganz, ganz herzlichen Dank für dieses super schöne Beispiel. Ich hoffe, dass sehr viele, die hier zuhören, sich das mal einfach ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wie man sowas auch mal umsetzen kann. Das kann man auch mit kleinen Projekten machen. Man braucht nicht unbedingt eine Ausländerbehörde in München dafür. Man kann auch mal einfach in einem kleinen Referat mal anfangen und zu fragen, wie können wir uns eigentlich besser aufstellen. Frau Sammüller-Gradl, Sie machen so viel, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass Ihr Tag genauso lang ist wie meiner. Und wie schaffen Sie das eigentlich? Und Sie sind bei allem so positiv und strahlen das auch so aus. Können Sie uns vielleicht Ihr Geheimnis erklären?
Ich glaube, mein Geheimnis ist wirklich, dass ich genau das mache, was ich liebe zu machen. Und da habe ich so das Gefühl, dass sich meine Energie auch immer potenziert. Also wenn ich, man merkt es mir auch oft an, also wenn ich über sowas spreche wie eben den Umbau unserer Ausländerbehörde, dann gibt mir das so viel Energie. Und wenn ich drüber rede, dann bekomme ich noch mehr Energie. Und wenn ich dann neue Ideen höre von meinen Mitarbeitenden, dann schafft es noch mehr Energie. Also ich glaube, mein Geheimnis ist, dass ich ziemlich genaue Sensoren dafür habe, was mir Energie gibt. Und da gehe ich immer mehr rein. Und wenn es aber Bereiche gibt, das habe ich auch, ja, die mich Energie kosten, die mich nerven, die mich anstrengen, die mir Energie rauben, dann spreche ich das ganz offen an und delegiere das. Weil vielleicht ist es für meinen Stellvertreter oder für meinen Büroleiter oder für meine persönliche Mitarbeiterin gar kein Problem, Thema XYZ zu behandeln, das mir aber Energie raubt. Und ich glaube, das würde ich so als Geheimtipp weitergeben.
Das ist ein fantastischer Geheimtipp, dann verbindet uns ja noch mehr als nur, dass wir beide Verwaltungsjuristinnen sind. Das mache ich tatsächlich genauso und ich kann das bestätigen, das funktioniert total gut. Die wenigsten trauen sich aber zu sagen, kann ich bitte jemand anders das machen für mich? Ich habe gerade schon im Vorspann gesagt, ich plane ein Mindshift-Festival in München und dieses Thema Energiemanagement in Führungskräften, das finde ich ganz, ganz toll. Also kommt mir jetzt gerade in den Sinn, das muss ich unbedingt damit einbauen, weil das ist so wichtig, dass Führungskräfte nicht ausbrennen, indem sie Sachen machen, die sie überhaupt nicht mögen, sondern dass sie auch wirklich über die Selbstwirksamkeit sehr viel Energie haben und das ist tatsächlich der Motor. Also ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass das funktioniert. Kann man gerne nachmachen. Ich glaube, jetzt haben wir so viele Lifehacks hier und Workhacks hier versprüht. Gibt es denn irgendetwas, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen möchten? Es hören alle aus dem Bundesgebiet zu, nicht nur aus München.
Also ich glaube auch anschließend nochmal an die Abschlussfrage. Wir haben bei uns im Kreisverwaltungsreferat haben wir auch was zum Führungsverständnis gemacht, weil das wissen Sie bestimmt alle, Ihr Haus lebt von Ihren Mitarbeitenden und deshalb eben auch davon, dass es gut geführt wird. Und ein ganz prägender Satz aus diesem Führungsverständnis ist, ich führe als Mensch. Und das finde ich einen echten Mindshift zu sagen, ich bin nicht ein Roboter oder eine Maschine, die da 0815 immer abspult, sondern es gibt Tage, da bin ich gut drauf und es gibt Tage, da bin ich schlecht drauf und es gibt Themen, die mag ich und es gibt Themen, die mag ich nicht und es gibt Themen, für die ich brenne und es gibt Themen, die mich ausbrennen. Und das offen zu kommunizieren und offen zu sagen und Mensch zu bleiben und auch nach einem schwierigen Termin zu sagen, ich empfand diesen Termin als schwierig oder nach einem tollen Erfolg zu feiern, zu sagen, boah, das fand ich jetzt richtig mega cool, dass es das so geklappt hat. Ich finde, das ist unheimlich bereichernd für die Mitarbeitenden, aber auch für einen selbst. Und das wünsche ich mir für die Führungskultur in der Verwaltung, dass wir uns da alle als Menschen begegnen.
Dann darf ich mich diesem Wunsch anschließen, dass ja, man mehr von Ihnen hört, dass Sie weiter so strahlend wirken in die Verwaltung hinein und auch in die Politik in unser Land, nicht nur in München, dass, ja, dass das Schule macht, dass Menschen so denken und so wirken wie Sie. Und ich bedanke mich recht herzlich für dieses Interview, das mir wiederum sehr viel Energie gespendet hat und ich bin mir ganz sicher auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Also ganz liebe Grüße nach München und herzlichen Dank.
Vielen Dank, ich bedanke mich.
Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start. Viel Spaß bei der Umsetzung.